Ranzen schon gepackt mit ihren Kindern? In den meisten Bundesländern, da hat die Schule ja schon wieder begonnen, bis auf Bayern und Baden-Württemberg. Und die Schüler machen sich dann mit kiloschweren Tornistern auf den Weg, voll mit Büchern und Papieren, so wie früher ihre Eltern. Und oft auch in relativ baufällige Schulen. Aber zumindest die Smartphones der Schüler, die sind auf dem neuesten Stand, damit man den Unterrichtsstoff dann notfalls auch googeln kann. Digitalisierung und Bildung und die Frage, wie fit unser Land für die Zukunft eigentlich ist, das spielte beim Kanzlerduell am Sonntag keine Rolle. Zeit also, dass wir hier in der Phoenix-Runde drüber reden. Herzlich willkommen Ihnen und meinen Gästen. Ich begrüße Jörg Dräger, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung, zuständig dort für Bildung und Integration. Und er begleitet auch junge Gründer und lehrt Public Management an der Hertie School of Government. Herzlich willkommen. Juliane Petrich begrüße ich. Sie leitet den Bereich Bildung beim Digitalverband Bitkom. Und Bitkom vertritt mehr als 2500 Unternehmen der digitalen Wirtschaft. Und herzlich willkommen Martin Spiewak, langjähriger Redakteur der Wochenzeitung Die Zeit im Hauptstadtbüro. Und seit vielen Jahren berichtet er über Bildungs- und Schulpolitik. Und ja, Dana Heide ist bei uns, Korrespondentin für das Handelsblatt mit den Schwerpunkten Digitalpolitik und Cybersicherheit. Herr Dräger, die Kanzlerin Angela Merkel hat heute im Bundestag eine Regierungserklärung abgegeben, wie es um unser Land steht. Hat gesagt, bei der Digitalisierung sei Deutschland nicht in allen Bereichen Spitze. Hat dann gesagt, wir haben den ersten Computer gebaut, aber wir wollen nicht im Technikmuseum landen. Wo sollten wir denn landen, was Bildung und Digitalisierung anbetrifft?
Auf jeden Fall müssen wir dafür sorgen, dass unsere Kinder fit für die Zukunft werden. Und das bedeutet, sie brauchen die Kompetenzen für die Zukunft. Und wenn wir uns heute an unseren Schulen umgucken, dann sind ja nicht nur die Gebäude marode, sondern die meisten Schulen haben Wasser- und Stromanschluss, aber die wenigsten haben einen Netzanschluss, der funktioniert. In Südkorea ist im Jahr 2000 die letzte Schule an das Breitbandnetz angeschlossen worden. Wir sind im Jahr 2017 und diskutieren darüber, wie der Digitalpakt aussehen kann, der unsere Schulen ans Netz bringt. Und ich glaube, ohne Schulen, die zukunftsfähig sind, werden wir unsere Kinder eben auch nicht fit für die Zukunft machen.
Alle sagen ja, das ist das große Thema, Digitalisierung. Aber so richtig spiegelt sich das eben im Alltag noch nicht wider. Frau Heide, wie beobachten Sie es? Weil einiges ist ja auf den Weg gebracht worden seit der letzten Wahl. Also Breitbandausbau wurde verbessert, es wurden viele Projekte gefördert. Also wie würden Sie sagen, wie ist denn die Bilanz?
Ich stimme dazu. Also es wurde einiges getan. Es wurde auch viel versprochen, was getan werden wird noch. Also gerade beim Breitbandausbau sind wir da ziemlich weit zurück. Das muss man sagen. Und das Problem ist einfach, wir haben lange Zeit zu viel versäumt und haben jetzt einen wahnsinnig hohen Aufholbedarf. Und dafür geht es zu langsam momentan.
Aber warum haben wir so viel versäumt? Wie kommt das?
Ich glaube, dass das Thema Digitalisierung noch nicht ganz oben angekommen ist bei der Priorität. Also es gibt immer Dinge, die wichtiger sind als Digitalisierung. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel digitale Verwaltung, was ja auch was damit zu tun hat, dass Menschen die Kompetenz haben, mit digitalen Mitteln umzugehen oder was auch das Leben einfach leichter macht der Bürger. Das ist im Innenministerium angesiedelt. Der Innenminister hat einfach andere Dinge zu tun als oder andere Prioritäten, als sich prioritär um die digitale Verwaltung zu kümmern. Mhm. Und so läuft das durch viele Bereiche. Und auch Frau Wanka war sehr, sehr spät erst dran mit dem
Digitalpakt. Also Forschung. Mhm. Ja. Wie sehen Sie es, Frau Petrich? Weil Sie vertreten die Unternehmen, die Wirtschaft. Sie brauchen Leute, die gut ausgebildet sind für diese Digitalisierung. Ist da jetzt was auf dem Weg oder würden Sie es ähnlich sehen wie Frau Heide? Wir haben erstmal eine ganze Menge versäumt.
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir erstmal eine ganze Menge versäumt haben. Also Herr Dräger hat das auch schon gesagt, wenn wir in Deutschland Schulen schauen, dann herrscht immer noch Kreidezeit im wahrsten Sinne des Wortes. Da sind wir von Digitalisierung, digitaler Bildung weit entfernt. Und jetzt nochmal zurück zu den Unternehmen. Wir haben jetzt schon in Deutschland 51.000 IT-Experten, die gesucht werden. Und dieser Fachkräftebedarf wird sich natürlich auch im Zuge der digitalen Transformation noch viel weiter verschärfen. Klar geht es nicht nur darum, dass wir unsere Schüler jetzt irgendwie auf den digitalen Arbeitsmarkt vorbereiten. Da geht es auch um digitale Teilhabe, um ein Leben in der digitalen Gesellschaft. Und hier herrscht noch enormer Nachholbedarf.
Aber wie kann das sein, Herr Spiewak? Ich habe es eben ja gesagt, die Kinder laufen mit schweren Büchern und Papier in die Schule, haben ihre Smartphones. Also da klaffen ja irgendwie Welten auseinander. Warum ist das so? Warum haben wir das nicht geschafft?
Sie haben völlig recht. Also gäbe es so einen Knopf, wo man das Internet ausschalten könnte. So wird man es in den Schulen wahrscheinlich noch nicht mal merken. So, das überall merkt man es. In den Schulen wird man es nicht merken. Das fängt ganz früh an, allein schon bei der Lehrerbildung. Also Lehrer, die ausgebildet werden, werden in der Regel nicht mit diesen Techniken ausgebildet. Das heißt, diejenigen, die also Lehrer sozusagen denen zeigen sollen, was man in der Schule macht, machen es in der Regel nicht mit diesen digitalen Techniken, sondern machen es eben noch mit den ganzen alten Techniken. Dann können es die Lehrer nicht, noch nicht mal die jungen Lehrer. Und dann ist es klar, dass es auch die Lehrer, die heute in der Schule sind, nicht können. Es ist eine Frage auch der Infrastruktur, Herr Dräger hat es angesprochen, der Zugänge, der Computer insgesamt. Aber es ist auch eine Frage der Konzepte. Wir haben es einfach verpasst. Eine Rolle, glaube ich, spielt, dass es keine Gesamtstrategie gibt für dieses ganze Thema. Das heißt, die Länder haben die Strategie nicht und für den ganzen Bund, also für das ganze Land, für unsere Nation, haben wir diese Strategie ganz sicher nicht.
Und wenn Sie sagen wir, wen meinen Sie denn genau konkret?
Na, wir heißt, würde ich erstmal sagen, die Schulen selbst, so, die Lehrer selbst. Für die meisten Lehrer ist das Thema, obwohl sie es im Alltag natürlich schon benutzen. Jeder Lehrer dürfte heute einen Computer haben, jeder Lehrer dürfte wahrscheinlich ein Smartphone haben. Aber er denkt, wenn er an Unterricht denkt, nicht automatisch auch, was hat das mit digitalen Medien zu tun, sondern es ist ein ganz anderes Unterrichtskonzept nochmal. Das ist das eine. Aber man kann es natürlich nicht allein auf den Lehrern abwälzen, sondern es sind natürlich diejenigen, die für die Schulpolitik zuständig sind. Das sind die Schulpolitiker im Bund und in den Ländern.
Ich meine, die überwältigende Mehrheit der Lehrer bereitet sich auf den Unterricht mit Hilfe des Netzes vor. Die überwältigende Mehrheit der Schülerinnen und Schüler ab einem bestimmten Alter nutzt selbstverständlich digitale Medien, um die Hausaufgaben zu machen, sich auf Prüfungen vorzubereiten, Videos zur Nachhilfe anzugucken. Und im Unterricht selber, in der Schule, wirklich in der pädagogischen Gestaltung hat es noch nicht stattgefunden. Und insofern ist Schule fast umringt, ja, von den digitalen Eltern, den digitalen Lehrern und den digitalen Schülern. Aber im Gebäude selbst heißt es dann Handyverbot. Und ich glaube, damit kommen wir nicht weiter, weil das Verbot einer Selbstverständlichkeit unseres Alltags, das ist der falsche Weg in der Schule.
Aber wie ist es dann, eher eine Frage des Geldes oder eher eine Frage der Haltung, dass sich da was ändert?
Also erstmal des pädagogischen Konzeptes, ja, also der Haltung und des pädagogischen Konzeptes. Technik und Geld muss dann auch bereitgestellt werden, aber ich muss erstmal eine Idee haben, was ich eigentlich mit diesen tollen digitalen Geräten, die ja genauso ablenkend und schädlich sein können, wie sie hilfreich und nützlich sein können, im Unterricht machen will. Nämlich Bildung personalisieren, also persönlich zuschneiden auf den Einzelnen, damit nicht alle Kinder das Gleiche irgendwie lernen müssen, sondern jedes Kind eben das, was es gerade lernen kann, von dem es sich gefordert fühlt, an dem es Spaß hat.
Es fehlt doch auch manchmal so die Lust an dem Neuen, oder? Also das ist so zumindest mein Eindruck. Also das haben wir nicht nur in den Schulen, sondern auch in den Hochschulen, dass so Lust gemacht wird, dass man gezeigt bekommt, was ist eigentlich toll, was ist eigentlich so toll daran, wenn man programmieren kann. Man kann dann zum Beispiel Apps programmieren, man kann vielleicht mein eigenes Unternehmen gründen und diese Lust an dem Neuen, irgendwo kommt die manchmal zu kurz und die wird, glaube ich, auch von der Politik nicht in ganzer Konsequenz vermittelt. Also es ist viel so Befürchtung, was die Digitalisierung alles...
Ja, und meistens die Diskussion, dürfen Handys in der Schule oder in einem Pausenhof überhaupt benutzt werden? Damit fing es eigentlich so an. Mhm. Und dann auf einmal hieß es, wurde den Schülern gesagt, jetzt googelt es mal selber, weil wir haben ja gar keine Möglichkeit, genau, selber zu machen. Also da klafft was ja wirklich stark auseinander. Spieler, was würden Sie denn sagen, wenn das eine Frage der Konzepte ist, kann man das überhaupt noch einholen? Weil das dauert ja, bis Lehrer ausgebildet sind. Also wie geht man damit um? Es fehlen Lehrer? Das ist klar.
Natürlich, es dauert sehr lange. Man kann es vielleicht so ein bisschen vergleichen, das ist jetzt ein anderes Thema, aber mit der Migrationsgesellschaft sozusagen. Das dauerte auch wahnsinnig lange, bis die Schulen verstanden haben, die Schüler sind heute anders als vor 40 Jahren. So, und da braucht man Konzepte und da braucht man Geld. Das ist jetzt so langsam angekommen. Es hat aber mindestens 20 Jahre, würde ich sagen, gedauert. Und ähnlich wird es bei dieser Frage sein. Es ist natürlich nicht so, dass man sagen kann, also wir haben da Korea lange aus den Augen verloren, wir können das jetzt nicht mehr schaffen. Bei dem Thema ist es sogar vielleicht manchmal ganz gut, dass man nicht der Allererste ist. So, bei dem Thema digitale Bildung, weil es wurden so viele Konzepte auch schon durchgearbeitet und in anderen Ländern, aber auch in Deutschland. Also wenn ich überlege, es hieß mal, also jetzt alle machen wir Laptop-Klassen. Ja. Also hätten wir nur Laptops angeschafft in den deutschen Klassen, wäre es eine Katastrophe gewesen. Ja. Also wir hätten 20 Milliarden sozusagen ausgegeben und heute würden die Laptops genauso stehen wie die Desktops irgendwo in einem Raum, weil keiner sie benutzen kann. Insofern, wenn man jetzt viel machen würde und viel Geld, viel Investitionen, auch jetzt Hirnschmalz rein, sozusagen investieren würde, glaube ich schon, dass man relativ schnell, will ich nicht sagen, aber es braucht nicht mehr 20 Jahre, das glaube ich nicht.
Ja. Und wie schnell braucht denn die Wirtschaft, Sie haben gesagt, es fehlen Fachkräfte, also hat man überhaupt noch die Zeit oder gibt es was, wo Sie sagen, das wäre jetzt ja also am wichtigsten?
Eigentlich hängen wir schon total hinterher. Also wir hätten schon vor Jahrzehnten im Endeffekt anfangen müssen, weil eben Bildung auch so ein sehr schwerfälliges, langatmiges System ist. Aber natürlich können wir jetzt deswegen nicht die Augen zumachen, sondern müssen einfach da so ein bisschen vorangehen. Die Politik versucht das so ein bisschen. Es gab ja letztes Jahr auch den nationalen IT-Gipfel, wo Bildung auch ganz oben auf der Agenda gestanden hat. In dem Zusammenhang hat Bundesministerin Wanka ja auch den Digitalpakt angekündigt. Also so ein gewisser Wille ist schon da und auch erkennbar. Aber ich glaube, dass das große Problem ist halt wirklich, die Lehrer mitzunehmen. Die Lehrer sind letztlich diejenigen, die das auch im Unterricht umsetzen müssen. Klar, mit der Lehrerbildung, Lehrerausbildung, das dauert dann wieder eine Weile. Deswegen werden eigentlich so Fortbildungen, Weiterbildungsangebote, um digitale Kompetenzen eben auch an die Lehrer zu bringen, sodass Unterricht letztendlich dann auch digital gestaltet werden kann. Jetzt auch so eine kurzfristige Maßnahme, an der man ansetzen kann. Und dann sollten Schulen und das ist auch dann häufig die Aufgabe der Lehrer, auch einfach so ein bisschen neugierig sein auf Neues, also nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrer, sich einfach auch mal neuen Dingen öffnen und versuchen mit digitalen Möglichkeiten eben auch Unterricht sehr viel erlebbarer und interessanter zu gestalten.
Aber überfordern wir damit nicht die Lehrer, Herr Dräger, die sehr sowieso in vielen Fällen stark belastet sind, die sogar ihre eigenen Klassenfahrten bezahlen müssen? Also ist es nicht auch so ein Punkt, wo man sagt, das kann man eigentlich denen gar nicht mehr zumuten?
Naja, also Digitalisierung ist Teil der Lösung und nicht ein zusätzliches Problem. Meine Lehrer haben heute eine wirklich herausforderndes Umfeld. Ja, immer heterogenere Klassen, ja, die Ganztagsschule, Inklusion, ja, die Integrationsgesellschaft. Und das erfordert auch Hilfsmittel, um besser mit der Situation, zum Beispiel dieser Vielfalt im Klassenzimmer, umgehen zu können. Und dafür ist Digitalisierung ein Hilfsmittel, ein Unterstützungswerkzeug und nicht eben noch eine Herausforderung.
Und, aber viele empfinden es so.
Ja, also das weiß ich nicht, ob ich das so unterstreichen kann. Also die Bereitschaft und die Offenheit der Lehrerinnen und Lehrer, sich neuen pädagogischen Möglichkeiten zuzuwenden, ist absolut vorhanden. Mhm. Ja, und es sind übrigens sehr stark auch die Gruppe der 45- bis 55-jährigen Lehrerinnen und Lehrer, die hinreichend pädagogische Erfahrung haben, noch hinreichend Perspektive im Job zu arbeiten, die sagen, ich möchte mit neuen Werkzeugen jetzt meinen Unterricht gestalten. Mhm. Die jungen Kollegen und Kolleginnen, die sind noch so mit der pädagogischen Bewältigung sozusagen beschäftigt, die können noch nicht Neues in dem Maße explorieren. Also ich habe da einen deutlich optimistischeren Blick auf den Willen und die Gestaltungsfähigkeit der Lehrerinnen und Lehrer. Wir müssen die Schulen ans Netz bringen, um eine Voraussetzung zu schaffen. Und wir müssen ihnen pädagogische Weiterbildungsmöglichkeiten geben, damit sie sehen, Digitalisierung ist eben ein Hilfsmittel. Und es geht nicht nur darum, jetzt Medienkompetenz oder die Bedienung eines Gerätes oder gar eine Programmiersprache zu lernen, sondern wirklich Digitalisierung in den Dienst der Pädagogik stellen.
Aber das ist doch gerade auch das Wichtige, ne? Dass wir Programmiersprache eben auch lehren und nicht nur sozusagen dass die digitalen Mittel als Mittel zum Zweck nehmen, sondern auch wirklich sagen, hier, schau dir das mal an, Programmieren macht Spaß und Programmieren, da kannst du tolle Sachen mitmachen. Also das ist doch der...
Beides. Also ich meine, wir brauchen die Kompetenzen der Zukunft, da gehört auch Programmieren dazu. Und Digitalisierung ist ein Hilfsmittel, um auch Mathematik und Fremdsprachen zu unterrichten. Mhm. Ja, beides muss Platz im Klassenzimmer finden.
Mhm. Dann sind die Schulen natürlich auch ziemlich überfordert gewesen in den letzten Jahren. Es gab ja jede Menge Schulreformen und in Nordrhein-Westfalen bei der letzten Wahl gab es die große Diskussion um G8 und G9. Das wird jetzt wieder zurückgedreht. Also es hat sich ja, die Schule ist ja gewöhnt daran, dass immer wieder was Neues gemacht wird. Ist das auch vielleicht ein Grund, Herr Spielberg, dass man sagt, jetzt reicht's mal irgendwie? Wir haben so viel reformiert?
Ohne Frage, klar. Also wenn man in eine Schule reingeht und fragt, Freunde, wollt ihr noch eine Reform, dann werden sie nicht alle sagen, hurra, darauf haben wir gewartet. Selbstverständlich. Nur gibt es natürlich gewisse Themen, da kommt die Schule nicht drum rum. Also man kann jetzt nicht sagen, jetzt wir haben so viel über G8 und G9 diskutiert, deshalb lasst uns jetzt mit der Digitalisierung in Ruhe. Also das funktioniert natürlich nicht, sondern die Schule muss sich diesem Thema stellen. Ich würde aber ein bisschen Herrn Dräger widersprechen, dass das jetzt nur sozusagen eine Hilfe ist und nur die Sache leicht macht für die Lehrer. Ich glaube, das ist eine sehr große Herausforderung. Einmal das Technische ist eine Herausforderung, weil wir wissen tatsächlich noch gar nicht, welche technischen Geräte in der Schule die richtigen sind. Mhm. Die Debatte ist immer noch relativ groß. Arbeiten wir in Zukunft jetzt mit Laptops meinetwegen oder mit, also Laptops nicht mehr, das wissen wir jetzt, sondern mit iPads.
Warum nicht mit Laptops?
Na, weil die Technik einfach veraltet ist, der Laptop. Okay. Das, er ist zu groß, er ist zu teuer.
Man und muss wo ihn gucken wir denn hin, um das so zu lernen? Wer macht uns das denn das gut vor?
Na, andere Länder sind da schon sicher weiter. Die sind zumindest schon beim iPad. Aber ob das iPad das Richtige ist, wissen wir auch nicht. Viele Leute sagen, die iPads, eigentlich ist das Endgerät das Richtige, was jeder Schüler mitbringt. Okay. So, das heißt, also, das normale Smartphone, damit kann man mittlerweile fast alles machen, was man auf dem iPad auch machen kann. Aber das, die Frage ist noch nicht klar. So, und genauso wenig ist es mit den pädagogischen Konzepten. So richtig weiß man noch nicht, wie man den Unterricht digital sozusagen gestaltet, damit am Ende der Lernerfolg besser ist. Es ist nicht so, dass wir 10 Konzepte hätten, die sind alle evaluiert und durchprobiert und man muss sie nur machen. Gerade das haben wir nicht. So, also das ist noch ein relativ weiter Weg.
Es wird nicht das eine Konzept geben. Ja. Ja, sondern Digitalisierung, digitale Endgeräte werden ein selbstverständlicher Alltag auch in der Schule werden. Aber das bedeutet ja nicht, dass es nicht auch noch analogen Unterricht gibt. Sie sind ein Hilfsmittel an der Seite und sie sind zur Unterstützung des Lehrers da und sie sind dafür da, dass der Lehrer Zeit für das Wesentliche bekommt, nämlich für die Interaktion mit dem Kind. Ja, den Satz des Pythagoras, den kann vielleicht ein Lehrvideo ganz gut erklären, aber mit dem einzelnen Kind darüber zu reden, warum es in letzter Zeit so frustriert ist und vielleicht die Probleme im Elternhaus liegen, dafür braucht es den Menschen. Und wirklich diese wertvolle Lehrerzeit dem Kind zur Verfügung zu stellen und nicht zu verschwenden, in Anführungszeichen, mit repetitiven, sich wiederholenden Tätigkeiten.
Aber vielleicht auch, dass man nicht mehr so viel Stoff lernen muss, weil man ja eh alles nachschauen kann im Internet. Das wäre das. Ja, aber ist die Frage, macht das Sinn oder nicht?
Ich wollte dem nur zustimmen, dass ich das auch sehe, sozusagen, dass man, und das nicht nur in der Schule sozusagen, dass man Dinge, die, wie zum Beispiel so ein klassisches Lehrvideo. Warum muss ein Hochschullehrer vor 500 und ich habe Wirtschaft studiert, da hat man erstmal 500 Leute in der ersten Vorlesung. Warum muss da ein Professor stehen? Warum kann der nicht ein Video ins Netz stellen? Und man guckt sich das an und danach hat man Zeit, mit dem Professor vielleicht darüber zu reden, wenn man nochmal. Aber der redet doch immer das Gleiche. Jedes Jahr macht er das gleiche Programm. Das kann man doch ins Internet auch stellen. Oder
fühlt dass man es auch von sich zu Hause vielleicht aus in seiner Kompetenz eingeschnitten oder denkt, er ist dann nicht mehr wichtig.
Glaube ich nicht.
Nee. Also wenn der Zeit dann für Interaktion hat, dann ist der auch froh. Ja.
Also, also wenn wir jetzt aber sagen, wenn ich Sie jetzt fragen würde, wenn Sie Politiker wären, was würden Sie denn jetzt, was wäre denn eine Maßnahme, wo Sie sagen, angesichts dieser komplexen Fragestellung und dieser Schwierigkeiten, was würden Sie denn dann machen, Herr Reger? Was wäre denn eine Maßnahme, wo Sie sagen, wenn ja, so müsste man jetzt damit umgehen mit dem Problem?
Also auf der einen Seite würde ich mehr Lehr- und Lernzeit schaffen und Ganztagsschulen verbreitert anbieten, um einfach einen besseren Rahmen zu haben, um Schüler individuell zu fördern. Auf die Digitalisierung gesprochen, die Schulen ans Netz anzuschließen, um den Lehrern dann pädagogische Fortbildung zu geben, damit sie eben mit Digitalisierung im Unterricht umgehen können. Und die andere Diskussion, die wir führen müssen und auch durchaus mal international führen müssen, was sind eigentlich die Kompetenzen, die unsere Kinder in der Zukunft brauchen? Und ich glaube, da ist es auch wichtig, so schön das jetzt in Deutschland ist, dass wir durchaus mal über den Tellerrand gucken. Ja, andere diskutieren genau über die Fragen, wie viel Programmieren gehört in die Schule? Was sind die Lebenskompetenzen, die ich brauche, um über digitale Medien zu reflektieren, bis hin, wie ich mich auch von denen mal abgrenze. Und das sind Fragestellungen, die aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie Sie sehen, aber in Deutschland noch nicht zu Ende diskutiert sind, sondern da stehen wir sehr am Anfang in dieser zentralen Frage. Und ich täte mich sehr schwer, mich mit viel Geschwindigkeit auf den Weg einer Reform zu begeben, ohne einen Zielpunkt vor Augen zu haben. Mhm. Und diesen Zielpunkt.
Aber das ist natürlich schwierig, weil auf der einen Seite sagen Sie alle, es muss,
wir müssen jetzt die Voraussetzungen
langsam, wir müssen jetzt,
ja, ich meine, einige der Voraussetzungen,
aber wir müssen ja wissen, wo wir hinwollen.
Und Fortbildung zu individuellen Förderung, das ist, glaube ich, relativ gesetzt. Ja. Das ist unbestritten.
Ja. Das sagen auch alle Parteien, die Ganztagsschulen, bis auf die AfD, die will das nicht. Aber
Insofern haben wir ja wirklich also viele Aufgaben, die wir anpacken können und auch anpacken sollten. Aber es gibt eben andere, die wir jetzt dringlich aufsetzen müssen. Ja. Und das ist die Frage des Zielpunktes, Frage Kompetenzen des 21. Jahrhunderts.
Wie sehen Sie es, Frau Ferich? Wo wollen wir hin? Wo ist da so ein Zielpunkt? Und wozu müssen wir die Schüler befähigen?
Ja, das Problem ist ja so ein bisschen unstrittig ist ja, dass Digitalisierung irgendwie unseren Arbeitsmarkt verändert, dass es auch Berufe verändert. Wir aber noch nicht wissen, welche Berufe es in 10 Jahren geben wird. Mhm. Wissen wir einfach nicht. Was wir aber wissen, ist, dass wir andere Kompetenzen brauchen. Dazu gehört eben auch eine digitale Kompetenz. Dazu gehört aber auch Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, so diese ganzen Soft Skills werden sehr viel mehr an Bedeutung gewinnen und auch kritisches Denken, analytisches Denken, das sind alles Dinge, die sehr viel stärker in der Schule auch stattfinden müssen. Also weg von diesem reinen Wissenserwerb, auswendig lernen und wieder aus, wenn ich das mal so sagen darf, hin zu sehr viel mehr sich Wissen selbst aneignen, lebenslanges Lernen, Wissen in Kontexte einordnen. Also das muss sehr viel stärker in der Schule
stattfinden. Es wäre sinnvoller, wenn ich Kindern sage, jetzt gründet ihr mal hier also Unternehmen oder ihr tut mal so, als würdet ihr ein Unternehmen gründen miteinander, so solche Sachen. Ja. Das wäre sinnvoller.
Aber ein bisschen Wissen ist schon nicht schlecht.
Okay. Also, das ist schon. Also, ja, das wäre nämlich auch direkt auch nochmal eine Frage.
Also diese Vision ist das falsche Wort, aber diese Vorstellung, ja, man hat ja alles da bei Wikipedia und kann das alles googeln, ist natürlich Käse, weil man weiß ja gar nicht, was man googeln will. Wenn man nichts weiß, weiß man auch nicht, was man googeln will. Mhm. So, also man braucht schon Wissen, um auch sozusagen auf dieses Wissen aufgebaut, was Neues zu entwickeln und kreativ zu sein. Also insofern macht es schon Sinn, auch gewisse Inhalte zu vermitteln. Mhm. So, aber vielleicht nicht in der Tiefe und Breite und Schönheit, wie wir es heute haben. Das kann schon sein.
Mhm. Aber nochmal meine Frage, wie sollte Politik jetzt darauf reagieren? Frau Heide, Sie beobachten das ja auch für das Handelsblatt. Wo sagen Sie, welche Partei ist da die kompetenteste? Und wer hat sich da am meisten Gedanken drüber gemacht?
Schwierige Frage. Digitalisierung ist bei allen Parteien angekommen. Das muss man klar sagen. Ich würde jetzt... Die AfD würde ich da ausnehmen, weil die einfach im Programm so gut wie gar nichts da drin stehen haben, auch sich jetzt nicht besonders durch. Aber selbst die, also gestern in dem Fünferkampf, selbst die sagen zum Beispiel, wir brauchen mehr schnelle Internetleitung. Mhm. Also das haben die schon alle verstanden irgendwo. Und dann gibt es eben Nuancen, wo man sieht, die setzen sich da mehr für ein. Zum Beispiel halt die FDP, die hat da schon.
Die machen am meisten.
Also die machen jetzt, am meisten sind am lautesten. Die haben, ja, genau, und so. Die haben wahnsinnig viele Seiten da in ihrem Programm darüber und so. Und die schreiben das auch als einzige Partei auf ihre Plakate. Mhm. Ich glaube, mit Digitalisierung, ich bin da skeptisch, ob man da Wahlen gewinnen kann. Also tatsächlich, ne? Weil, also wenn man das aufs Wahlplakat schreibt, aber
mit Bildung kann man aber Wahlen gewinnen.
Mit Bildung kann man Wahlen gewinnen.
Verlieren.
Weil die Union.
Okay. Wenn man sie damit gewinnen kann, muss man mal einer zeigen.
Na, ich sage vielleicht nur zu kurz so als Einwurf. Ja. Es gibt eine MNET-Umfrage und da sagen 75% sagen, die Schaffung gleicher Bildungschancen für Kinder sind eben sehr wichtig. Und das war sozusagen die höchste Zustimmungsquote von allen Themen. Aber das nur als Einwurf.
Genau, und gut, die Union war jetzt in der letzten Legislaturperiode jetzt nicht so der Verfechter der Digitalisierungspolitik. Das war dann eher schon die SPD in dieser Koalition. Aber wie gesagt, die haben es alle schon verstanden, das Thema.
Aber wirkliche Initiativen jetzt größerer Art in der Industrie, so ein bisschen Industrie 4.0 und so, da ist schon was passiert, würde ich sagen, obwohl ich da nicht der Experte bin. Aber also das dann nun... ein großer Aufbruch gab, also kann ich mich noch nie erinnern in den letzten 4 Jahren. Also das müsste an mir vorbeigegangen sein.
Auch wenn man einen Schritt weitergeht, ich meine, wir bewegen uns in eine Gesellschaft, in der künstliche Intelligenz und Algorithmen eine immer größere Rolle spielen im täglichen Leben der Bürger. Also die Frage, wann die Müllabfuhr kommt, wo die Polizei patrouilliert und ob ich im Gefängnis bleibe und auf welche Schule mein Kind kommt, wird in amerikanischen Städten algorithmisch entschieden durch künstliche Intelligenz. Und die Diskussion, wie unsere Gesellschaft sich verändert, wenn eben Algorithmen immer präsenter und auch mächtiger werden, die haben wir hier noch gar nicht geführt. Präsident Obama hatte schon eine Kommission eingesetzt, wie künstliche Intelligenz die amerikanische Gesellschaft verändert. Da vermisse ich hier wirklich eine politische Diskussion zu, die eben weit darüber hinausgeht, ob ich am Breitband angeschlossen bin.
In den Wahlprogrammen steht zum Beispiel über künstliche Intelligenz nichts.
Und das wird unsere Gesellschaft prägen.
Ja. Frau Berich, ist denn auch die Wirtschaft dazu leise? Also müssten denn die Unternehmen, die bei Ihnen repräsentiert sind, eigentlich auch viel stärker das nochmal in den Vordergrund bringen?
Also ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass die Wirtschaft da auch sehr laut ist, dass die Politik nur vielleicht auf dem Ohr da so ein bisschen schwerhörig ist. Also da müsste auch die Politik einfach ein bisschen mehr auch auf die Wirtschaft, was das anbelangt, zugehen. Klar, also es gibt ja den IT-Gipfel, Digitalgipfel, wo man ja auch unterjährig an Digitalisierungsthemen arbeitet. Aber das ist vielleicht auch was in der Öffentlichkeit noch gar nicht so ankommt. Mhm. Und da wäre es vielleicht auch wichtig, gerade bei diesem Megathema Digitalisierung irgendwie auch alle Akteure mit ins Boot zu holen. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft als Ganzes.
Weil ist das denn ja die Wirtschaft da, also auch gerade der Mittelstand, sind die da gut beweglich oder ist es auch was, wo man auch Widerstand spürt, wo man denkt, oh, jetzt müssen wir uns aber verändern und wie soll das alles gehen und kann das eventuell eben auch Arbeitsplätze kosten?
Also der Mittelstand ist zum Teil da noch ein bisschen schwerfälliger, ist ja auch, was ganze Geschäftsmodelle anbelangt, noch nicht ganz so digital, aber natürlich merkt auch der Mittelständler, um jetzt in so einer digital globalisierten Welt überhaupt noch mithalten zu können, muss auch ich mich bewegen, dafür brauche ich IT-Experten, da haben wir dann schon wieder das Problem, dass einfach auch nicht genügend IT-Fachkräfte vorhanden sind und es auch insbesondere für das mittelständische Unternehmen, was eben nicht in Berlin, München, Hamburg sitzt, sehr, sehr schwer ist, dann auch entsprechende Fachkräfte zu gewinnen.
Also wenn ich dazu, genau das ist ja das Problem. Also die sollen, die auf der einen Seite sollen sie sich komplett digitalisieren. Mhm. Das wird immer wieder gefordert. Frau Merkel sagt das, der Wirtschaftsminister sagt das, die Wirtschaftsministerin jetzt sagt das. Und auf der anderen Seite haben sie aber teilweise gar nicht die richtigen Leute dazu. Und die gehen, die IT-Fachleute, die IT-Cracks, die gehen nicht zu dem kleinen Mittelständler nach Hintertupfing, sondern die gehen lieber nach Berlin und machen da was. Und das ist, glaube ich, auch, das ist das Problem mit der Henne und dem Ei irgendwo.
Ja, trotzdem, aber wenn man überlegt, wo wollen wir hin? Also wenn wir jetzt sagen, wir jetzt auch in dieser Vorwahlzeit, dass wir sagen, wenn man jetzt Koalitionsvertrag schreiben müsste, wo wollen wir denn dann dahin? Und was wäre dann gibt es so einen ersten Schritt, wo man sagt, das wäre das Wichtigste in dieser Richtung?
Ich glaube, ein Schritt, den haben wir jetzt mehrmals genannt, das wäre schon, dass alle, wenn wir jetzt bei der Bildung bleiben, alle Schulen ans Netz kommen. Und zwar so ans Netz kommen, dass es in jede Klasse sozusagen führt und in jeder Klasse es möglich ist, digital auch tatsächlich den Unterricht zu gestalten. Das ist so eine Basisvoraussetzung, würde ich sagen, die sinnvoll ist.
Und hieß das dann aber auch, dass Bildung nicht länger unbedingt Ländersache sein sollte? Das fordern ja auch einige Parteien.
Das fände ich absolut sinnvoll. Ob das die absolute Voraussetzung dafür ist, weiß ich jetzt nicht. Ich vermute mal ja. Es wird in jedem Fall einfacher werden. Natürlich. Also wenn der Bund Geld und Ideen geben kann für dieses Thema, dann wird es den Ländern auch einfacher, das umzusetzen. Weil Schulpolitik ist Länderpolitik. Das soll auch so bleiben. Aber wenn jemand helfen darf und der Bund hat nun mal Geld und in der Regel auch nicht nur schlechte Ideen, dann würde ich sagen, ist es willkommen und sollte gemacht werden in jedem Fall.
Wobei, ich glaube, man muss wirklich trennen, das Geld von den Zuständigkeiten. Ja. Es gibt in der Bildungspolitik viele neue Aufgaben. Ja. Vom Ausbau des Kindergartenwesens und des Krippenwesens über die Ganztagsschulen, die Inklusion, Digitalisierung. Und das kostet zusätzlich Ressourcen. Ja, wir haben viel mehr Schülerinnen und Schüler. Wir haben jetzt zugewanderte Kinder mit Fluchthintergrund. Dafür brauchen wir mehr Geld. Das ist eine Frage des politischen Commitments und nicht, ob das jetzt dem Bund oder den Ländern gehört, weil das Bundesgeld kommt ursprünglich mal von den Ländern, die es dem Bund dann abgeben. Und die andere Frage ist, wie schaffe ich es, eine verlässlichere, qualitativ hochwertige und in Teilen eben auch einheitlichere Bildungspolitik hinzukriegen. So, und über die Frage, da kann man über die Zuständigkeiten diskutieren. Aber in der ersten Frage muss man sagen, es bedarf einfach der Bereitschaft und des Commitments zu sagen, wir haben neue Aufgaben, wir müssen neue Ressourcen bereitstellen. Wir haben es im Hochschulpakt gesehen vor ein paar Jahren, als die Zahl der Studierenden stieg. Da haben ja Bund und Länder auch gemeinsam es geschafft, mehr Studienplätze zu schaffen. Jetzt steigt die Zahl der Schüler, ja, die sollen länger zur Schule gehen. Und auch da wird es, wenn sie es wollen, Bund und Ländern ja wohl gelingen, das Geld dafür bereitzustellen.
Aber grundsätzlich sagen Sie, es wäre sinnvoller, wenn das wirklich wenn überhaupt Bildung Bundeskompetenz
wäre? Nein, das sage ich nicht. Nur wenn wir Föderalismus leben wollen, wofür es gute Gründe auch gibt, ja, man ist näher sozusagen an dem Kunden, dann haben wir nun mal einen Wettbewerbsföderalismus. Und wenn man behauptet, man möchte von dem anderen lernen, das ist ja, was die Länder immer sagen, dann müssen sie auch transparent machen, wo sie stehen, was die anderen besser machen und wo sie selber noch lernen können. Und Föderalismus kann nicht mit Intransparenz funktionieren. Und im Moment haben wir einen Föderalismus, aber nicht genügend Transparenz über die verschiedenen Ergebnisse. Ja, und ich glaube, wir haben 100 verschiedene Typen von Sekundarschulen in Deutschland, die Kultusministerkonferenz registriert hat. Das ist meinetwegen okay, wenn ich irgendwo nachgucken kann, welches der erfolgreichste Typ ist. Und dann andere sagen, ach, der, das funktioniert ja in der ländlichen Region, das mache ich auch.
Ja, aber wir haben ja große Unterschiede in der Bildung in den Bundesländern. Wer ist denn da führend? Ja,
das ist ein anderes Problem.
Ja, also jetzt bei diesem Thema Digitalisierung, wo würden Sie sagen, wer hat da die Nase vorn? Gibt es da ein Land?
Ich glaube, das ist eher ein Thema zwischen den Metropolen und dem Land, also den Flächengebieten. Ja, also Breitbandanschluss und alles ist jetzt in den großen Städten leichter zu realisieren als in sehr ländlichen Regionen, wo ich teilweise noch nicht mal Mobilfunkempfang habe.
Und ist es nicht auch sozusagen abhängig von der einzelnen Schule? Also dass sozusagen die eine Schule ist da vielleicht ein bisschen offener als die andere, was so digitaler Umgang mit digitalen Medien und so weiter angeht, oder?
Also man müsste auch die Freiheit der Schulen stärken, oder? Die müssten mehr Kompetenz kriegen. Die einzelnen Schulen, wäre das sinnvoll?
Und die Schulen müssten sich auch untereinander stärker irgendwie vernetzen und zusammenschließen und auch voneinander lernen. Also es gibt ja wirklich, man muss ja nicht immer nur ins Ausland schauen, es gibt ja auch in Deutschland wirklich ganz tolle Beispiele von Schulen, die in Sachen Digitalisierung, digitale Bildung wirklich auch weit sind, das Leben, da sich auch eigenständig Konzepte entwickelt haben. Und man müsste eigentlich irgendwie so eine Struktur schaffen, dass Schulen sich eben auch untereinander sehr viel stärker austauschen können, voneinander lernen können, so dass Digitalisierung eben auch so ein bisschen ja in den Schulen fließen kann.
Also eine Struktur haben wir schon. Einige der deutschen Bildungsstiftungen haben jetzt also Werkstattschulen zusammengerufen und wir begleiten die in die Digitalisierung und versuchen, deren Ergebnisse dann wieder in die Fläche zu bringen. Mhm. Aber das ist wirklich, das ist eine große Herausforderung. Mhm. Ja. Und so schön das ist, dass einige vorwegrennen, so herausfordernd ist es, die anderen knapp 40.000 Schulen Deutschlands dann auch in die Lage zu versetzen, sich auf diesen Weg zu begeben.
Mhm. Aber wenn ich nochmal da einhaken darf, also ich glaube schon, dass es sinnvoll wäre, wenn der Bund, also die Bundesregierung, A, weil sie das Geld hat und B, weil sie auch eine gewisse Öffentlichkeit einfach schafft, dort mehr mitzureden haben. So, und es ist nicht nur das Geld, würde ich sagen, so, sondern es sind auch gewisse, ich sag mal, steuernde Kompetenzen, würde ich das nennen. Die Frage ist jetzt nicht, soll der Bund die Schulen übernehmen? Das ist überhaupt nicht die Frage. Also, dass nun die
aber alle mehr, also Lehrer das, bestimmen. Dass man eine nationale so Anstrengung hat, dass man
zum
sagt.
Beispiel, ja. Zum Beispiel. Und dass man auch eine nationale Diskussion hat. Wir haben diese nationale Diskussion nicht. So, es gibt auf nationaler Ebene gibt's keine Bildungsdiskussion. So ist es.
Siehe das Kanzlerduell, über das wir anfangs geredet haben.
Aber es gibt eine anfangende Digitalisierungsdiskussion, schon auf allen Ebenen. Aber oft doch auch mit dem Gefühl, ein bisschen der Angst, dass Leute Angst haben vor dem, was kommt. Ja. Wie ist, und Sie haben es ja vom Mittelstand auch berichtet, dass Sie so ein bisschen zurückhaltend sind. Wie kann man Digitalisierung positiv besetzen oder gibt es einfach auch zu Recht große verständliche Ängste da?
Ja, gerade so in der Schule, also wir hatten das ja auch vorher schon so ein bisschen andiskutiert, dass natürlich Lehrer zum Teil auch damit überfordert sind, was ja auch ganz normal ist, weil sie eben auch ganz andere Aufgaben zu bewältigen haben. Aber ich glaube, dass man hier einfach auch so die Vorteile digitaler Werkzeuge eben aufzeigen müsste. Also
Unterricht. Aber es gibt doch konkret die Angst, seinen Arbeitsplatz zu verlieren.
Aber gerade so die Lehrerberufe oder
ich meine jetzt in der Wirtschaft nicht unbedingt auf die Schule bezogen, sondern auch einfach allgemein auf.
Ja, wobei man da auch sagen muss, dass Digitalisierung eben auch dazu beiträgt, dass mehr Arbeitsplätze entstehen. Zwar sind die Arbeitsplätze anders, deswegen ist es auch wichtig, so dieses Thema lebenslanges Lernen, ständiges Weiterentwickeln, sich eben auch auf neue Gegebenheiten, neue Technologien, neue Entwicklungen anpassen. Aber insgesamt habe ich jetzt nicht die Befürchtung, dass durch Digitalisierung 50% der Arbeitsplätze in Deutschland verloren gehen, wie es einigen Studien eben.
Ja, wenn wir nichts machen, glaube ich schon, dass eine Reihe von Arbeitsplätzen verloren angehen. So, und die Frage ist ja, wie man das sozusagen schafft, diese Konversion hinzubekommen. Also es ist ja mit Techniken immer so, wenn eine neue Technik entsteht, dann zerstört sie irgendwas, aber schafft was Neues. Und diesen Schritt, den müssen wir ja hinbekommen.
Und vor allem müssen wir, also die Wirtschaft muss innovativ bleiben können und dazu braucht sie
in dem Fall,
wieder Fachkräfte.
Sie waren ja in den USA, Frau Heide, auf einem Austausch und waren im Silicon Valley auch. Wie ist denn da die Haltung und die Angst vor der Digitalisierung, oder gibt es die einfach gar nicht? Oder was kann man von denen lernen?
Ja, klar, ist natürlich ein anderes, ist eine andere Mentalität. Die stürzen sich eher in Sachen auch rein und trauen sich mehr und gehen auch mit der Technologie auch einfach anders um. Das Silicon Valley ist nochmal ein sehr eigenes Biotop, auch irgendwo, was wir hier in Deutschland einfach gar nicht haben. Aber ist es da auch so, dass die in den Schulen wird eher so eine Lust darauf auch gelehrt, auf die Digitalisierung, auf die neuen Medien und da ist einfach irgendwie mehr Spaß.
Aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass die Konzepte haben und wir die abgucken müssen. Es ist auch nicht so, dass die bessere Schulergebnisse haben. Also wenn man guckt, wer lernt mehr, lernen die mehr oder wir lernen mehr, kann man nicht sagen, dass die mehr lernen, weil sie viele Computer haben. So ganz einfach ist es auch nicht.
Wir haben uns in Teilen Schulen angeguckt, die alte pädagogische Konzepte verstetigt haben und verfestigt durch digitale Medien, weil dann die Eltern den Eindruck haben, alles ist modern, glänzt und blinkt. Ja, aber das pädagogische Konzept war also eher noch von vorgestern. Und ich glaube, wir sind gerade, was also Lernen und irgendwie neue Lerntechniken angeht, durchaus auf einem guten Wege in Deutschland und haben jetzt die Chance, das digital zu ergänzen. Und mir ist es lieber, wir sind vom Konzept auf einem guten Wege und holen uns das Hilfsmittel hinzu, als dass wir irgendwie uns mit digitalen Dingen vollknallen, ohne das Konzept irgendwie gestaltet zu haben.
Man kann ja auch sicherlich das Silicon Valley mit dem Rest von den USA vergleichen. Also wenn man da in die Schulen geht, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber diese Leichtigkeit, das ist, glaube ich, schon etwas, das ist ein Unterschied. Also es wird auch viel mehr mit Apps umgegangen. Jeder hat da irgendwie eine App für allen möglichen Kram im Alltag. Es macht das Leben leichter. Die Leute sind viel laxer mit dem Umgang mit Datenfreigaben, wo man hier sagt, ach nee, doch lieber nicht und so, auch zu Recht. Aber es ist einfach irgendwo ein anderer Umgang. Auch ich denke, das hat auch was mit unserer Vergangenheit zu tun. Wir hatten schon mal Probleme mit Daten. Genau, es ist auch zum Teil berechtigt. Ja. Aber deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass man in den Schulen auch lehrt, das könnt ihr machen und das könnt ihr nicht machen und ihr braucht aber nicht so eine pauschale, weder eine pauschale Offenheit gegenüber allem, was da ist, noch eine pauschale Angst gegenüber allem, was da ist. Also einfach, wenn man mehr weiß, dann kann man mit den Dingen auch besser umgehen, glaube ich.
Also Haltung muss sich ändern, ein bisschen Geld muss her. Das ist schon, und vielleicht eine nationale Anstrengung, würde ich jetzt mal so bisher zusammenfassen.
Ich bin bei Herrn Spielberg in dem Moment, wo Digitalisierung und Bildung ein nationales Thema ist, kann ich eine ganz andere politische Debatte führen. Und die Tatsache, dass wir sehr dezentrale Zuständigkeiten haben, führt eben auch dazu, dass das einfach wichtige, aber manchmal jetzt nicht brennend dringliche Thema. Das ist immer das Problem. Es ist auf 5 bis 10 Jahreshorizont wichtig, aber morgen oder übermorgen ist egal. Ja, dass das mehr in die öffentliche Debatte auch auf einer nationalen Ebene gehoben wird.
Und kann man auch mehr voneinander lernen, würde ich behaupten. So, also wenn es immer nur in diesen ganz kleinen Kreisen, das ist nun mal so, wir diskutieren jedes Schulthema 16 Mal, immer wieder wird das gleiche Thema, erst da, dann da, dann da. Und den Wettbewerbsföderalismus, den gibt's ja nur wirklich nur in Ansätzen. Mhm. Dass die wirklich voneinander lernen und sagen, also ihr habt das ja so gemacht, sehr interessant, das übernehmen wir, das gibt's ja gar nicht.
Okay, aber dann nochmal, was müsste denn jetzt die Regierung, die jetzt gewählt wird am 24. September, was wäre sinnvoll? Weil es gibt in verschiedenen Programmen verschiedene Vorschläge, Digitalministerium, sagt die FDP, die CDU sagt, Staatssekretär für Digitales im Kanzleramt. Also was würden Sie sich wünschen, wo Sie sagen, ja, da kam jetzt mal so ein richtiger Schub rein, das brauchen wir jetzt.
Also Digitalministerium hin oder her, da weiß ich jetzt nicht, was da die beste Lösung ist.
Bisher ist ja verteilt auf mehrere Ministerien.
Genau. Vielleicht ein Digitalminister oder ein Staatsminister im Kanzleramt, der sich um Digitales kümmert und das alles so ein bisschen bündelt, würde schon Sinn machen, weil ja Digitalisierung auch durchaus so in alle Bereiche dringt, dass es vielleicht dann auch nicht so sinnvoll ist, das in einem einzigen Ministerium wieder zu bündeln. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die Bildung, dann brauchen wir halt wirklich so eine, ja, ich nenne es mal so eine Bildungsoffensive Bund und Länder. Der Bund muss sehr viel mehr in die digitale Infrastruktur an den Schulen investieren. Man muss auch gemeinsam über pädagogische Konzepte nachdenken, hier vielleicht auch sehr viel mehr in Forschung in dem Bereich investieren. Und man muss irgendwie die Lehrerbildung anpacken und auch die Lehrerfortbildung sehr viel stärker fördern. Mhm.
Aber was könnte das, weil Sie ja auch für die Wirtschaft sprechen, was könnte die Politik oder was wäre so ein guter erster Schritt jetzt, um es der Wirtschaft leichter zu machen im Punkt Digitalisierung?
Ja, also mit der Wirtschaft, die Wirtschaft hat ja schon sehr viele Initiativen, um Bildungseinrichtungen zu unterstützen. Da gibt's ja dann zum Teil auch Vorbehalte. Also es wird ja dann auch manchmal so der Vorwurf des Lobbyismus sehr laut. Es gibt wirklich da ganz viele Initiativen von unterschiedlichen Unternehmen, die eben auch kostenlos Angebote zur Verfügung stellen, um digitale Kompetenzen in Schulen zu fördern, um Schulen zu unterstützen, was die Infrastruktur anbelangt. Und hier sollte man dann auch von Seiten der Politik da so ein bisschen die Ängste nehmen, dass die Wirtschaft da jetzt wirklich versucht, versucht, hier ihre eigenen Produkte zu verkaufen, weil die Wirtschaft natürlich ein Interesse daran hat, IT-Fachkräfte zu gewinnen. Ja. Das ist unstrittig. Die Schulen aber auf der anderen Seite eben auch darauf angewiesen sind, von der Wirtschaft in vielen Dingen, was Digitalisierung anbelangt, unterstützt zu werden.
Aber ich würde eher sagen, das ist eine Aufgabe des Staates. Also ich würde jetzt nicht sagen, die ganz viele Unternehmen sollen sich zusammentun, um die Computer und die Konzepte da in die Schulen reinzubringen. Das fände ich wäre...
Aber dem Unternehmen müssten vielleicht schon mal spiegeln, was sie brauchen. Also was für welche Ausbildung Sinn macht.
Ja, wobei das ja häufig eher kurzfristige Bedarfe sind. Ich meine, das ist völlig natürlich, ein Unternehmen guckt in die nächsten Jahre, aber die Verantwortung eines Staates für Ausbildung unserer Kinder geht über Jahrzehnte und darüber hinaus. Und da gibt es unterschiedliche Interessen und Erwartungshorizonte. Das finde ich auch durchaus gut. Ja. Mhm. Aber der Erziehungsauftrag der Kinder liegt nun mal beim Staat und nicht bei den Unternehmen.
Aber ich denke, wo die Unternehmen was machen können, ist bei der Weiterbildung. Also warum sozusagen auch um das Angesprochene, sozusagen die Leute haben Angst, ihre Arbeitsplätze zu verlieren, weil sie vielleicht dann nicht mehr gebraucht werden. Es ist doch Quatsch zu sagen, jetzt wir wollen aber den Kohlearbeiter erhalten, was wirklich eine Maloche ist, nur damit derjenige einen Job hat. Also da könnte man doch ansetzen als Unternehmen und sagen, wir achten darauf, dass wir die Mitarbeiter für Weiterbildung begeistern und dann arbeitet der halt eben an einem anderen Arbeitsplatz. Das wird vielleicht nicht für jeden Mitarbeiter klappen, aber dass man da könnte, finde ich, die Wirtschaft was machen. Mhm.
Aber jetzt nochmal zum Thema Digitalministerium. Wäre das ein guter Schritt oder ist es Quatsch, weil eigentlich Digitales für alle Bereiche gilt?
Ich glaube, eine eindeutige Verantwortung ist gut. Ja, und die aber durchaus so aufstellen, dass die eben als Querschnittsdisziplin in die anderen Ministerien hineinwirken kann. Also insofern Staatsminister im Kanzleramt tut den Job wahrscheinlich auch oder eine Staatsministerin. Das eigenständige Ministerium hat Vor- und Nachteile, aber die eindeutige Verantwortung, ja, dass wir klar sagen, genauso wie Migrationsgesellschaft, ja, wir leben in einer digitalen Gesellschaft, damit muss sich Politik auseinandersetzen. Und die Frage geht wirklich von Infrastruktur und Breitband bis hin zu den Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf das Leben jedes einzelnen Bürgers. Es ist eine Riesenbandbreite. Wir stehen vor großen Veränderungen. Und hier einen auch chancenorientierten Diskurs zu starten, ja, dass wir nicht nur Angst haben, sondern auch sehen, Digitalisierung kann, und das hatten Sie vorhin sehr schön gesagt, ja, das Leben eines jeden Einzelnen auch ein Stück angenehmer und leichter machen. Mhm. Und dafür Beispiele, das vorantreiben, ja, damit wir diesen Mut haben, für das auch mitzugestalten, was uns bevorsteht. Weil Digitalisierung fällt ja nicht vom Himmel. Der Algorithmus
programmiert Menschen. Ja, aber wenn man von der digitalen Revolution spricht, dann hat man nicht das Gefühl, dass sich das politische Handeln jetzt revolutioniert hat.
Aber wir alle gestalten das doch mit. Ja, also wenn wir die Kompetenzen haben, es mitzugestalten. Und ich glaube, da brauchen wir auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und ein bisschen mehr Mut und sagen, ja, wir können das gestalten. Das ist unsere Gesellschaft. Ja, die wird nicht vorgegeben von irgendwelchen digitalen Algorithmen.
Aber dann hat man schnell auch die Diskussion über Datenschutz, all das.
Das gehört dazu, ne?
Das ist Teil der Gestaltung. Das finde ich ganz absolut wichtig. Also Herr Dreger hat es vorhin angesprochen. Es geht ja nicht nur darum, jetzt neue Unterrichtsmethoden, neue Geräte, sondern es geht natürlich auch um eine gewisse Reflexionskompetenz der Schüler. Also wie gehen sie mit diesen Geräten um? Und daher kommt ja die Angst der Eltern und der Lehrer. Die sehen die Kids an den Dingern stundenlang von morgens bis abends und fragen, was macht ihr da? Und es ist nicht immer sinnvoll, was sie da machen. Und denken, nun, das ist Digitalisierung. Das ist auch Digitalisierung, aber es ist nicht alles. Der einzige Teil und nicht der Chancenteil der Digitalisierung, sage ich mal. Und darüber zu reflektieren und umzugehen, das ist natürlich genauso Aufgabe von Schule. So, und da wird sicher auch viel, noch fast gar nichts gemacht, darüber zu reflektieren, wie gehe ich mit den Geräten um, wie gehe ich mit Algorithmen um, wie erkenne ich Fake News zum Beispiel, ist auch eine Frage von Digitalisierung. Ja, und
digitaler Kompetenz, die man haben muss.
Genau.
Okay, ja. So. Also, Frau Heide, was würden Sie jetzt, wenn Sie, haben Sie Kinder, habe ich jetzt gar nicht gefragt, wenn Sie Kinder hätten, was würden Sie denen wünschen, jetzt im Hinblick auf Deutschland 2030, wo Sie sagen, da möchte ich eigentlich, dass die 2030. In eine Welt kommen oder in ein Land, das sich des Themas angenommen hat?
Also ich wünsch denen 2030, dass sie... wenn sie ein Auto anmelden, nicht dahin laufen müssen zum Amt, sondern weil gerade bei Gebildeteren, die ziehen dauernd um und die wollen nicht jedes Mal zum Amt warten, bis sie eine Nummer haben und so weiter. Das, also Digitalisierung des Staates, finde ich wichtig. Ich finde es wichtig, dass die, wie ich schon sagte, mehr Lust auch haben, dass die ja, einen weiteren Horizont bekommen, auch in der Schule vermittelt bekommen, was kann ich eigentlich machen? Ich kann mein eigenes Unternehmen gründen, weil dann programmiere ich halt eine App und dann habe ich mein eigenes Unternehmen, zum Beispiel. Das würde ich mir wünschen. Und was also ich auch ganz wichtig finde, ist, diese Kompetenz vermittelt zu bekommen, was kann ich eigentlich im Internet glauben und was nicht. Und
okay, was aber ich, also dann ja. Digitalisierung als ein Stück Freiheit auch zu empfinden. Vielleicht ganz kurz, was würden Sie sich wünschen für 2030?
Ich würde mir Smart Schools statt analoge Inseln wünschen, also Schulen, die wirklich Kinder auf die digitale Welt vorbereiten.
Mhm. Herr Dräger?
Ich wünsche mir, dass einfach die nächste Generation, ich habe vorhin gesagt, Zeit für das Wesentliche hat, aber die mehr menschlichen Fähigkeiten im Leben, auch in der Arbeit zum Tragen bringen kann. Und falls meine Kinder mal Arzt werden, möchte ich nicht, dass sie als Radiologe stundenlang Röntgenbilder angucken, sondern mehr Zeit mit dem Patienten verbringen und ihm erklären, was der Befund nun gewesen ist und was das für das Leben des Patienten bedeutet. Und ich glaube, Digitalisierung kann eben dieses Menschliche auch wieder hervorheben.
Okay. Herr Spielberg, für Ihre Kinder, 2030?
Das 2030 ist wahnsinnig lang hin. Wir haben seit 10 Jahren sozusagen haben wir das iPhone und das glaubt man gar nicht, sozusagen wie lang die Zeit ist. Ich würde sagen, dass sich diese Geräte normal im Alltag und auch in der Schule normal haben, aber genauso lernen sie auch mal zur Seite zu legen.
Okay, gut. Und vielleicht auch einfach Fernseh gucken, aber egal, ob auf dem Smartphone oder sonst wo. Wir sind ja auch überall zu finden. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und darf Sie darauf hinweisen, dass wir morgen natürlich auch eine Phoenix-Runde haben. Dann gucken wir nach Nordkorea und fragen, wer kann Kim Jong-un stoppen. Ich hoffe, Sie sind dabei. Bis dann. Schönen Abend. Tschüss.